Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Wortverkündigung, die Grundlage dafür in Gottes Wort, finden wir heute im Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Matthäus Kapitel 3, Abvers 13. Wir lesen in Gottes Wort. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was haben diese Verse, die wir gerade gelesen haben, mit Weihnachten zu tun? Keine Krippe, kein Stall, kein Baby, keine Hirten, keine Engel, sondern ein Jesus, der ungefähr 30 Jahre alt ist, statt nur ein paar Stunden alt, wie normal in den Weihnachtsgeschichten, und ein Jesus, der getauft wird, anstatt geboren zu werden. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Um diese Frage zu beantworten, was ich heute in dieser gesamten Predigt machen möchte, möchte ich euch zunächst mal von Weihnachten vor ein paar Jahren in meinem Leben erzählen. Ich musste in meinem Leben jetzt schon immer mal, seit ich erwachsen bin, Möbel aufbauen. Und deswegen habe ich mir eines Jahres mal zu Weihnachten einen Akkuschrauber gewünscht. Den Akkuschrauber habe ich dann auch bekommen und war ganz zufrieden damit. War ein schönes Geschenk und ich dachte, den kann ich bestimmt mal gebrauchen. Auf der anderen Seite war ich jetzt aber auch nicht besonders begeistert darüber. So ein Akkuschrauber, das ist was, das braucht man halt in unserem Land. Und dann habe ich ihn in den Wochen und Monaten und Jahren danach auch immer mal wieder benutzt und ich fand ihn auch gut. Aber erst ein paar Jahre später wurde mir bewusst, wie wertvoll so ein Ding ist. Wir sind dann nämlich umgezogen und plötzlich musste ich ständig und überall irgendwo irgendwas schrauben. Und da wurde der Akkuschrauber mein treuer Begleiter. Ja, er war im Dauereinsatz. Der Akkuschrauber hat zwei Akkus. Der eine wurde dann immer geladen und der andere, der hat eben den Akkuschrauber betrieben. Mein Akkuschrauber, ich hielt ihn früher mal für ein gutes, aber eher so ein unscheinbares, normales Geschenk. Und mittlerweile halte ich ihn für eines der besten Weihnachtsgeschenke, was ich jemals bekommen habe. Aber um das zu merken, hat es ein paar Jahre gedauert. Und ich glaube, ein bisschen vergleichbar ist es mit Jesus, dem Geschenk in der Krippe. Als er sich dieser Welt schenkte, damals im Stall von Bethlehem, da war das schon ziemlich gut und wir sehen das an den ganzen Geschichten. Aber erst mit der Zeit, mit den Jahren wurde deutlich, wie gut, wie genial dieses Geschenk war. Und damit sind wir bei unserer Frage, was hat diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, mit Weihnachten zu tun? Und die Antwort lautet, eine ganze Menge. Denn in diesen 5 Versen stecken die wichtigsten Gründe drin, warum Jesus Mensch wurde, warum Jesus sich uns geschenkt hat. Und diese Gründe finden wir natürlich alle auch schon in den Weihnachtsgeschichten. Aber wie das so oft in der Bibel ist, Gott zeigt Dinge uns, Gott offenbart Dinge uns manchmal sehr langsam am Anfang, nur so schemenhaft. Am Anfang liegt da das Baby in der Krippe. Ja, und wir wissen, es ist Gottes Sohn. Wir wissen, er heißt Jesus, also Retter. Ja, die Engel und die Hirten und die Weisen freuen sich, aber viel mehr erfahren wir erstmal nicht. Und je weiter wir dann in den Evangelien lesen, desto mehr verrät uns Gott in seinem Wort über Gründe, über Hintergründe, über Inhalte und Wahrheiten über dieses Kind in der Krippe. Wer ist das eigentlich? Ähnlich wie bei meinem Akkuschrauber wird bei Jesus auch mit den Jahren, mit der Zeit deutlich, wie wertvoll er wirklich ist. Denn es ist auch so, über die ersten 30 Jahre von Jesus wissen wir relativ wenig. Ja, ganz am Anfang kennen wir die Geburtsgeschichten, als Jesus ganz klein war. Und dann gibt es in den Jahren danach diese schreckliche Geschichte, wie die ganze Familie nach Ägypten fliehen muss und wieder zurückkommt. Es gibt die Geschichte, wie Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war und dort mit den Schriftgelehrten diskutiert hat. Aber ansonsten wissen wir aus den ersten 30 Jahren von Jesus nichts. Der Großteil der Geschichten, die wir von und über Jesus kennen, der passierte in einem ganz kurzen Zeitraum von nur etwa 3 Jahren. Er ist im Alter von 30 Jahren öffentlich aufgetreten und hat dann seine Mission gestartet. Und etwa 3 Jahre später wird er dann schon gekreuzigt. Und das, was wir heute gelesen haben, das ist der Startpunkt dieser öffentlichen Zeit von Jesus. Seine Taufe. Bei seiner Taufe ist Jesus zwar jetzt nicht nochmal in die Welt gekommen, das nicht, aber wir können schon sagen, jetzt geht die Sache mit Jesus. Die damals im Stall von Bethlehem angefangen hatte, jetzt geht diese Sache mit Jesus erst so richtig los. Jetzt wird richtig deutlich, warum dieses Geschenk in der Krippe, dieses Kind in der Krippe, so ein großartiges Geschenk ist. Die Jahre vorher waren natürlich nicht bedeutungslos. Es waren Jahre, in denen Jesus aufgewachsen ist, in denen Jesus gelernt hat. Auch in diesen Jahren war er ohne Sünde. Aber erst mit der Taufe beginnt die letzte, die entscheidende Phase seines Lebens. Und das ist auch der Grund, warum uns Jesus während und durch die Taufe deutlich macht, warum er in diese Welt gekommen ist. Und das Schöne ist noch viel genauer, als wir das in der Geburtsgeschichte von Jesus erfahren. Und deswegen wollen wir uns heute an Heiligabend, also an Weihnachten, nicht die Geburt, sondern die Taufe von Jesus anschauen. Und mein Thema lautet, warum sich Jesus dieser Welt geschenkt hat. Warum Jesus sich dieser Welt geschenkt hat, erstens, weil wir eine perfekte Person brauchen. Zweitens, weil wir einen wirklichen Menschen brauchen. Und drittens, weil wir Gott selbst brauchen. 3 Gründe, warum Jesus sich dieser Welt geschenkt hat. Wir brauchen eine perfekte Person, wir brauchen einen wirklichen Menschen und wir brauchen Gott selbst. Was war das für eine Situation, als Jesus damals in die Welt kam? Seit einiger Zeit redete ganz Israel über einen Mann, aber nicht über Jesus, der war noch gar nicht öffentlich aufgetreten, sondern über einen gewissen Johannes, auch genannt Johannes der Täufer. Er war aus mehreren Gründen das Gesprächsthema Nummer 1 in Israel. Zum einen war da, wie er aussah. Er lebte in der Wüste wie ein Einsiedler, rasierte sich vermutlich nicht und schnitt sich vermutlich auch nicht die Haare. Er trug einen Kamelhaarmantel und ernährte sich von dem, was man in der Wüste so findet. Und wer schon mal versucht hat, in der Wüste was Essbares zu finden, der weiß, da gibt's nicht viel. Bei Johannes war das dann wilder Honig und Heuschrecken. Johannes sah wild aus und lebte wild. So könnte man das zusammenfassen. Aber nicht nur deswegen war er Gesprächsthema Nummer 1, sondern auch wegen seinem Auftreten. Denn dort in der Wüste predigte Johannes den Menschen. Und er predigte, dass jeder Mensch Sünder ist und dass man umkehren soll von seinen Sünden und dass man darum bitten solle, dass einem die Sünden vergeben werden. Und als Zeichen, wie nötig das ist, dass einem die Sünden vergeben werden, was das für ein Problem ist, taufte Johannes dann die Menschen im Jordan. Und die Botschaft dieser Taufe von Johannes, die war: So wie Wasser Dreck abwäscht, so brauchst du etwas, was deine Sünde aus deinem Herzen wäscht. Und bei seinen Predigten, da nahm Johannes kein Blatt vor den Mund. Ja, er griff sogar die religiöse Elite, also heute würden wir sagen die Pfarrer und die Priester der Gesellschaft, in seinen Predigten direkt an. Die meinten nämlich von sich selbst, wir sind alle in Ordnung, wir haben sowas nicht nötig. Wir brauchen keine gewaschenen Herzen, unsere sind sauber. Johannes sah also schräg aus, seine Botschaft war nicht attraktiv und trotzdem wurde er so etwas wie ein Popstar seiner Zeit. Tausende von Leuten kamen zu ihm, hörten ihm zu und ließen sich taufen. Und die Frage ist ja, warum wird jemand, der so aussieht und so eine unattraktive Botschaft hat, warum wird jemand, der so ist, so populär? Und ein Grund dafür war die Erwartung der Menschen in der Zeit damals. Die Menschen erwarteten irgendwie Veränderungen. Sie hofften, dass jetzt endlich der im Alten Testament verheißene Messias kommen würde. Es knisterte irgendwie unter den Leuten. Und Johannes traf einen Nerv. Bald fragten sich die Leute sogar, die ihm zuhörten, ist dieser Johannes, ist der vielleicht der im Alten Testament angekündigte Messias? Und Johannes sagte, nein, ich bin's nicht. Er wimmelte ab. Und er sagte, das Alte Testament redet zwar tatsächlich von mir, Aber ich bin nur der Bote, nur der Wegbereiter für den Messias. Heute würden wir vielleicht sagen, der, der den roten Teppich ausrollt. Ja, sagte er, der Messias, der kommt bald. Ja, der Messias wird das Reich Gottes bringen, es dauert nicht mehr lang. Aber ich selbst bin's nicht. Ich bereite das Ganze nur vor. Und er sagte dann auch, ich taufe euch hier mit Wasser im Jordan, aber wenn der Messias kommt, der wird euch mit Heiligem Geist, also mit Gott selbst, taufen. Und jetzt war es so, dass Johannes Jesus kannte. Es war sogar so, dass die beiden tatsächlich miteinander verwandt waren. Wir wissen nicht genau, wie viel sie in den ersten 30 Jahren ihres Lebens miteinander zu tun hatten. Johannes war ein paar Monate älter. Aber da ihre Mütter Elisabeth und Maria gut miteinander befreundet waren, vermute ich zumindest, dass sie von Zeit zu Zeit sich gesehen haben. Es gibt nur ein Treffen, von dem wissen wir definitiv. Da waren sie beide noch im Bauch ihrer Mütter. Und Johannes freute sich da im Bauch seiner Mutter schon damals über Jesus. Aber jetzt, 30 Jahre später, treffen sie sich wieder. Johannes ist in seinem Element, er ist in der Wüste, er predigt und er tauft die Leute. Und plötzlich steht da Jesus vor ihm. Vers 13, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Soweit erstmal keine große Überraschung. Vielleicht hat Johannes sich gefragt, nutzt Jesus vielleicht jetzt hier diese Gelegenheit? Es waren ja super viele Leute da. Und sagt von sich, Leute, Johannes, das war der Wegbereiter, ich bin der Messias. Aber Jesus tut das nicht. Er tut noch nicht mal irgendetwas in diese Richtung. Nochmal Vers 13, da kommt Jesus aus Galiläa in den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und Johannes ist maximal irritiert. Er ist fassungslos. Vers 14, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Ja, tatsächlich war Johannes extrem gut informiert. Johannes wusste so viel über Jesus wie kein anderer Mensch zur damaligen Zeit. Vermutlich sogar mehr als zum Beispiel Maria. Johannes war nämlich Prophet und Gott hatte ihm verschiedene Dinge über Jesus offenbart. Und daher wusste er eine Sache, er wusste, Jesus ist perfekt, Jesus sündigt nie. Und über seine eigene Taufe wusste er, das ist ein Zeichen der Reinigung. Durch die Taufe wurde deutlich, dieser Mensch, der da gerade getauft wird, der ist Sünder und hat Reinigung nötig. Und die beiden Sachen, die passen jetzt in Johannes Kopf natürlich nicht zusammen. Jesus ist doch perfekt. Warum möchte er jetzt ein Zeichen haben, was doch für Sünder da ist? Die Antwort auf diese Frage, die schauen wir uns jetzt im ersten Punkt an. Jesus kam in diese Welt, weil wir eine perfekte Person brauchten. Ja, Johannes wusste, Jesus ist perfekt. Jesus macht nie etwas falsch. Jesus ist ohne Sünde. Gott hatte es ihm gesagt. Vielleicht hatte Johannes es auch selbst erlebt. Ich weiß es nicht genau, aber stellt euch vor, die beiden Familien haben sich besucht und da war Johannes, der wollte streiten. Und Jesus ließ sich nicht drauf ein. Johannes wollte einen Streich spielen, wo er ganz genau wusste, die Eltern haben es verboten. Mit Jesus war das nicht zu machen. Johannes schlug Jesus, aber Jesus schlug nicht zurück. Natürlich weiß ich nicht, ob es so war, aber es könnte so gewesen sein. Jesus war anders als alle anderen Menschen. Im Hebräerbrief heißt es über ihn, denn mit Jesus haben wir einen hohen Priester, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus war perfekt. Und jetzt wollte er sich taufen lassen. Und das passt in Johannes Kopf nicht zusammen. Jesus, du brauchst nicht getauft zu werden, wenn, dann solltest du mich taufen. Du bist sündlos, ich bin Sünder, lass uns das Ganze umdrehen. Was sagt Jesus? Interessanterweise stimmt Jesus ihm in gewisser Weise sogar zu, Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Lass es jetzt so geschehen. Jesus sagt damit, Johannes, du hast schon recht. Normalerweise hast du recht. Normalerweise müsste ich nicht getauft werden, denn ich bin sündlos. Aber dieses eine Mal, mach das. Das ist sehr wichtig. Ja, Jesus unterstützt sozusagen den Einwand von Johannes. Aber er fügt hinzu, dieses Mal machen wir das so, es ist hier eine Ausnahme. Und warum gibt es diese Ausnahme? Jesus erklärt es gleich im nächsten Satz, zweite Hälfte von Vers 15, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus sagt damit, ich muss die Gerechtigkeit erfüllen. Okay, aber was bedeutet das jetzt so, Gerechtigkeit erfüllen? Es bedeutet, dass Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass wir Menschen ohne Sünde und immer zu jedem Zeitpunkt nach den Maßstäben Gottes leben. Und wir haben heute im Gottesdienst schon gehört, das lebt kein Mensch. Nicht du, nicht ich, nicht Johannes. Kein Mensch außer Jesus. Er ist der erste und einzige Mensch, der Gottes Gerechtigkeit erfüllte, der immer und überall nach Gottes Maßstäben lebte. Aber was hat das jetzt mit der Taufe zu tun? Ja, fassen wir zusammen. Jesus kommt, will sich taufen lassen. Johannes sagt faktisch, du hast nicht nötig, du hast das nicht nötig, weil du kein Sünder bist, wenn musstest du mich taufen. Dann sagt Jesus, stimmt, aber dieses eine Mal will ich doch von dir getauft werden, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wie hängt das miteinander zusammen? Die Antwort finden wir, wenn wir darüber nachdenken, für wen Jesus alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Denn in erster Linie hat er das nicht für sich selbst getan, sondern für uns. Er hat perfekt gelebt und dieses perfekte Leben, das wird dir angerechnet, wenn du an ihn glaubst. Dann sieht Gott dich so, als hättest du das perfekte Leben von Jesus gelebt. Jesus schenkt dir seine Gerechtigkeit, sein perfektes Leben und du lädst deine Sünde bei ihm ab. Was ein Tausch. Luther nannte ihn den fröhlichen Wechsel, weil für uns kommt nur Gutes bei raus und für Jesus erstmal nur Schlimmes. Aber dieser Tausch, dieser Wechsel, das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der guten Nachricht, der Kern der Botschaft, warum wir überhaupt Gemeinde sein dürfen. Durch den Glauben gehört dir Gottes Gerechtigkeit, das perfekte Leben von Jesus und Jesus gehört deine Sünde. Und das ist der Grund, warum Jesus sich uns geschenkt hat, um für uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und die Frage ist natürlich, wann fand dieser Tausch, dieser Wechsel statt? Die Antwort, die Bibel gibt, ist, im Kern passierte das, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber nicht nur da. Sein ganzes Leben über hat Jesus diesen Tausch durchgeführt mit uns. Und damit sind wir jetzt wieder bei der Taufe. Nein, Jesus hatte es nicht nötig, getauft zu werden, denn er ist kein Sünder. Aber er lässt sich trotzdem taufen und macht dadurch deutlich, ich stelle mich auf eine Stufe mit sündigen Menschen, um danach für sie die Gerechtigkeit zu erfüllen. Und weil Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass ein Mensch für die Sünden von uns Menschen bezahlt, musste Jesus nicht nur perfekt sein, das haben wir im ersten Punkt gesehen, er musste auch ein wirklicher Mensch sein. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus kam in diese Welt, weil wir einen wirklichen Menschen brauchen. Wenn wir die Geschichte der Bibel uns so angucken im Alten Testament, dann sehen wir seit dem Sündenfall, gab es immer wieder Probleme und Herausforderungen in dieser Welt, wo Gott dann eingriff. Manchmal wirkte er direkt aus dem Himmel mit seiner unsichtbaren Hand. Für manche Herausforderungen schickte er Männer und beauftragte sie, zum Beispiel Mose oder David oder Elia. Manche anderen Herausforderungen löste er, indem er einen Engel aus dem Himmel schickte. Aber für das größte aller Probleme, da reichte es nicht, dass er einfach aus dem Himmel handelte. Es reichte auch nicht, dass er uns einfach einen Engel schickte. Es reichte noch nicht mal, dass er selbst einfach nur als Gott auf diese Erde kommt. Er musste als Gott Mensch werden. Er musste ein wirklicher Mensch sein. Er musste sich uns als wirklicher Mensch schenken. Der Heidelberger Katechismus erklärt uns in Frage und Antwort 16, warum das so ist. Dort heißt es, Jesus muss wahrer Mensch sein, weil die Gerechtigkeit Gottes erfordert, dass die menschliche Natur, also wir, die wir gesündigt haben, für die Sünde bezahlt. Jedoch kann einer, der selbst ein Sünder ist, nicht für andere bezahlen. Ja, mit seiner irritierten Antwort zeigt uns Johannes, Jesus ist perfekt. Der muss nicht getauft werden. Aber mit seiner tatsächlichen Taufe zeigt uns dann Jesus, ich bin ein wirklicher Mensch. Eben im ersten Punkt haben wir gesehen, der perfekte Jesus stellt sich durch die Taufe mit dir und mir auf eine Stufe, freiwillig. Jetzt sehen wir, der Mensch Jesus stellt sich mit uns Menschen auf eine Stufe, um uns dadurch zu erretten. Die Taufe des Johannes, die war nur ein Zeichen. Den Menschen wurde deutlich, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Das war die Botschaft. Ich brauche jemanden, der mich wirklich sauber macht, von Herzen sauber macht. Und natürlich war Johannes klar, das kann das Wasser des Jordan natürlich nicht leisten. Deswegen predigte Johannes ja auch, ich selbst bin nicht der Messias und ich taufe euch nur mit Wasser. Der Messias, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Denn es ist der Heilige Geist, der uns dann innerlich von Herzen durch das Blut von Jesus Christus sauber wäscht. Und ich weiß nicht, ob Johannes wirklich überzeugt war von dem, was Jesus da sagte. Ob er wirklich verstanden hat, was Jesus durch seine Taufe in dem Moment zum Ausdruck bringen wollte. Aber immerhin, er ließ sich überzeugen, ihn zu taufen. Vers 15, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er, also Johannes, ihm nach. Gehen wir an dieser Stelle doch mal 30 Jahre zurück, zu dem Kind in der Krippe. Diesem Kind hat Gott sich selbst gegeben. Und das ist ja das, woran wir heute an Heiligabend denken. Gott schenkt sich uns Menschen. Und wir erfahren, dass er Gott ist, der Sohn Davids, der König, für den keiner Platz hatte. Aber jetzt, 30 Jahre später, wird noch viel deutlicher. Jesus ist ein perfekter, wirklicher Mensch. Und das alles ist er geworden, nicht weil er es nötig hatte, sondern für dich und für mich. Weil wir die von Gott geforderte Gerechtigkeit niemals erfüllen können, keiner von uns. Deswegen tat er das für uns. Aber dazu brauchte es nicht nur einen perfekten Menschen, es brauchte gleichzeitig Gott selbst. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Jesus kam in diese Welt, weil wir Gott selbst brauchen. Mit der Taufe von Jesus ist die ganze Begebenheit ja noch nicht vorbei. Jetzt passiert nämlich das, wofür man die Geschichte so landläufig kennt. Die Sache mit der Taube und der Stimme aus dem Himmel. Die Diskussion zwischen Johannes und Jesus, die überliest man vielleicht auch manchmal, weil es überstrahlt wird von dem, was danach passierte. Vers 16. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben gesehen, Jesus hat sich durch die Taufe mit sündigen Menschen auf eine Stufe gestellt. Und Momente später bestätigt Gott höchstpersönlich aus dem Himmel, dass dieser Jesus Gott ist, wahrer Gott. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Man könnte auch etwas freier übersetzen, über den ich mich freue. Ja, und es ist so spannend hier in diesem Abschnitt, weil wir hier so deutlich wie an wenigen anderen Stellen in der Bibel die gesamte Dreieinigkeit gemeinsam am Wirken sehen. Ja, der Heilige Geist landet ja in Gestalt der Taufe auf Jesus, dem Sohn, und der Vater ruft aus dem Himmel, dass das sein geliebter Sohn ist, über den er sich freut. Und dadurch macht er gleichzeitig deutlich, wer er ist, nämlich Gott der Vater, und wer Jesus ist, nämlich Gott der Sohn. Aber wir sehen an der ganzen Sache noch viel mehr. Wir sehen auch, was für eine Liebe, was für eine perfekte Beziehung, was für eine Einheit, was für eine Freude innerhalb der Dreieinigkeit herrscht. Ja, es ist eine Einheit, eine Liebe, eine Freude, die so riesig und so vollkommen ist, dass die besten Beziehungen hier in dieser Welt, die wir als Menschen kennen, dagegen nur lächerlich wirken. Er ist in sich selbst die perfekte Liebe. Und das kommt in diesem Satz zum Ausdruck, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was Gott, der dreieinige Gott, damit deutlich macht in diesem Moment: meine Rettungsmission für die Menschen, das ist nicht nur ein Ding von Jesus. Es ist die Rettungsmission aller drei Personen. Sie sind alle beteiligt. Ja, man hört ja manchmal Folgendes. Vielleicht haben wir auch manchmal dieses falsche Bild unbewusst in unserem Kopf. Da ist dann so Gott der Vater, mehr so der böse Richter, und der eigentlich alle Menschen verdammen will und muss. Und dann kommt aber Jesus und wirft sich ihm in die Arme und kommt in die Welt und geht ans Kreuz und entreißt die Menschen seinem richtenden und eher bösen Vater. Gut, dass es Jesus gibt. Das ist manchmal das Bild, was wir vielleicht haben oder was vermittelt wird, aber es ist falsch. Denn die Taufe zeigt uns, so zu denken ist Unsinn. Ja, es war der Plan von Gott, dem Vater seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Wir lesen in der Bibel: denn also hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wenn wir zum Heiligen Geist kommen, dann gibt es ja so manchmal die Vorstellung, ja, also zur Zeit des Alten Testaments, da kommt er ja kaum vor. Da hatte er wahrscheinlich so eine Art Urlaub. Und er hatte auch noch Urlaub, als Jesus dann auf der Erde war. Und erst an Pfingsten, als der Wind kam und die Feuerzungen und die vielen Sprachen da waren und all das, da betrat dann der Heilige Geist die Bühne. Aber auch das stimmt nicht. Der Heilige Geist wirkte bereits zur Zeit des Alten Testaments. Und er wirkte ganz besonders in und durch Jesus, als Jesus hier auf der Erde war. Der Heilige Geist war es, der Jesus ausgerüstet hat. Der Heilige Geist stärkte ihn, er begleitete ihn. Schon im Alten Testament prophezeit Jesaja in Kapitel 11 und dann nochmal in Kapitel 61, dass auf dem Messias, also auf Jesus, der Geist des Herrn ruht. Und direkt hier in der Taufe erfüllt sich das. Der Heilige Geist kommt auf Jesus in der Gestalt einer Taufe. Es war schon die Zeugung von Jesus, diese übernatürliche Zeugung in der Jungfrau Maria, die der Heilige Geist bewirkte. Direkt nach der Taufe lesen wir es: der Heilige Geist, der Jesus in die Wüste führte. Der Heilige Geist war die Kraftquelle, die Jesus ausrüstete, das Evangelium zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und schließlich war es der Heilige Geist, der Jesus von den Toten wieder auferweckte. Dass Jesus Mensch wurde, um dich zu retten, das war nicht sein alleiniges Projekt. Es war kein Projekt, wo er alleine stand. Der dreieinige Gott insgesamt führte das aus. Und dieser Jesus, der wie ein Mensch aussah, der ein wirklicher Mensch war, der gerade vermutlich noch tropfte vom Wasser der Taufe, der ist niemand Geringeres als der vom Vater und vom Heiligen Geist beglaubigte Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum die Taube? Warum wählt Gott, der Heilige Geist, ausgerechnet eine Taube, um auf Jesus zu landen? Ich weiß es nicht genau, aber wenn wir ins Alte Testament schauen, gibt es zumindest zwei Hinweise, zwei Ereignisse, die uns dabei möglicherweise weiterhelfen. Einerseits lesen wir ganz am Anfang, auf der ersten Seite der Bibel, dass bei der Schöpfung der Welt der Heilige Geist über den Wassern schwebte. Und in der jüdischen Tradition damals, also was die Pharisäer und die Schriftgelehrten so predigten, da gab es die Auslegung, dass der Heilige Geist wie eine Taube über den Wassern schwebte. Frag mich nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber, das ist wichtig, die Menschen damals kannten dieses Bild des Heiligen Geistes als Taube. Und zweitens taucht dann eine Taube ein paar Seiten später auf, nämlich bei Noah, als die Sintflut zu Ende ist. Da öffnet Noah das Fenster der Arche und schickt eine Taube, um zu schauen, ob er die Arche schon wieder verlassen kann. Kurz gesagt, im Alten Testament steht die Taube in gewisser Weise erst für die Schöpfung und dann für die Neuschöpfung bei Noah. Möglicherweise ist die Taube hier also ein Symbol dafür, dass Gott mit Jesus jetzt die neue Schöpfung beginnt, weil die Taube schon im Alten Testament für Schöpfung stand. Möglicherweise. Möglicherweise ist sie ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich mit Jesus gekommen ist. Ein Reich, was irgendwann die alte Erde vollständig ablösen wird als neuer Himmel und als neue Erde. Und das alles beginnt mit Jesus, der die neue Schöpfung bringt. Oder andersrum gesagt, ein Zeichen dafür, dass Jesus uns Menschen wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott führt. In eine Gemeinschaft, für die Gott uns geschaffen hat. Aber was auch immer jetzt die Taube genau bedeutet, zentral ist etwas anderes, ist diese Botschaft, dieser Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und das Rettungsprojekt ist ein Projekt der gesamten Dreieinigkeit. Das macht Gott hier deutlich. Und da bleibt doch noch die Frage, warum muss es denn der Sohn Gottes selbst sein? Hätte Gott nicht einen Engel mit Superkräften schicken können? Warum musste der Vater sich seinen geliebten Sohn vom Herzen reißen und ihn in den Tod geben? Hätte es keinen anderen Weg gegeben? Und auch auf diese Frage antwortet der Heidelberger Katechismus, indem er die Antwort der Bibel sehr gut zusammenfasst. In Frage und Antwort 17 sagt er, der Erretter muss auch ein wahrer Gott sein. Denn nur dann kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Weißt du, deine Sünde war so groß, nur Gott selbst kann den nötigen Preis dafür bezahlen. Und das bringt uns zum Geschenk in der Krippe. Ja, erst mit der Zeit wurde deutlich, wie wertvoll das war. So ähnlich eben wie bei meinem Akkuschrauber, nur viel besser und viel herrlicher und viel wunderbarer. Und so bete ich, dass du dieses Weihnachten vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wieder ganz neu begreifst, warum bei allen Geschenken, die du heute vielleicht bekommst und auf die du dich vielleicht schon freust, Jesus das mit Abstand Größte und Beste für dich ist und immer mehr wird. Denn Jesus schenkt sich dir als perfekte Person, weil du alles andere als perfekt bist. Er schenkt sich dir als wahrer Mensch, weil nur ein Mensch für deine Sünde zahlen kann. Und er schenkt sich dir als Gott selbst, denn nur Gott kann dich erretten. Wenn du an ihn glaubst, dann darfst du wissen, dass er damals für dich geboren und damals für dich in den Jordan gestiegen ist. Und dass Gott wegen ihm auch zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Amen.